Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer. Ich bin Diplombankbetriebswirt, Diplombetriebswirt und Leiter Marketing und E-Commerce eines Großkonzerns. Wir starten direkt in die News. Eine Bitte vorab. Connecte dich mit mir auf LinkedIn und gib mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, wenn dir das gefällt. Ich stecke hier mindestens 3 bis 4 Stunden die Woche Arbeit rein. Das mache ich kostenfrei für dich. Und da wäre es cool, wenn du mir was zurückgibst und zum Beispiel eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Wir starten aber direkt in die News. Viele Gesetze, die in der Pipeline stehen, zum Beispiel das Lieferkettengesetz, Katastrophe, muss ich euch sagen, Freunde. Also wenn ihr da ein bisschen mehr zu erfahren wollt, dann würde ich da eine eigene Podcast-Folge zu machen. Aber jetzt geht's erstmal um das Homeoffice-Gesetz. Ist eine Debatte vom Arbeitsminister Heil und der fordert mindestens 24 Tage Homeoffice pro Jahr. Bereits seit Anfang 2019 möchte der Bundesarbeitsminister ein Recht auf Homeoffice durchsetzen. In der Corona-Krise ist die Arbeit von zu Hause aus für Millionen von Menschen zur neuen Normalität geworden. Laut einer vom Bundesarbeitsministerium in Auftrag gegebenen Studie seien 87% derjenigen, die während der Pandemie zu Hause berufstätig waren, damit sehr zufrieden. Ja, 24 Tage Homeoffice sollen es werden, mobile Arbeitgesetz. Demzufolge müsste ein Arbeitgeber, der die Arbeit im Homeoffice ablehnen möchte, zwingende betriebliche Gründe darlegen, zum Beispiel, dass du eine Industrie bist oder was weiß ich, ein Laufband hast da. Warum finde ich das, meine persönliche subjektive Meinung, bescheuert? Erstens glaube ich, dass der Gesetzgeber der schlechtere Arbeitgeber ist und auch der schlechtere Unternehmer. Und deswegen ist das für mich keine freie Marktwirtschaft mehr, sondern schon wirklich ein harter Eingriff. Zweitens glaube ich, dass das Gesetz immer zugunsten von Arbeitgebern ist. Und das halte ich langfristig auch schlecht. Wir sind nämlich gerade bei einer Mentalität, die immer pro Arbeitnehmer ist. Und das führt einfach in der Makroebene immer dazu, dass es weniger Arbeitgeber geben wird. Warum finde ich das schlecht? Erstens, die meisten Mitarbeiter, die haben jetzt nicht so wie ich habe hier einen riesen Schreibtisch. Ich habe hier 2 34-Zoll Monitore nebeneinander an der Wand. Ich habe da drüber noch einen kleinen Monitor. Ich habe ja alles ergonomisch, alles von mir selber bezahlt. Und die meisten haben aber so ein Büro nicht. Das heißt, die sitzen am Küchentisch oder manchmal sogar auf dem Sofa. Und da muss man fairerweise sagen, das hat mit effektivem Arbeiten nichts zu tun. Gleichwohl glaube ich auch, dass der Arbeitgeber ja die Kontrolle darüber haben sollte, welche Kultur er in seiner Firma haben möchte. Und das, ob er Homeoffice einführt oder nicht, sollte daher, finde ich, auch seine Entscheidung bleiben. Es ist klar, dass wir nicht mehr in der Industrialisierung von 1948 leben. Deswegen gehört Homeoffice auch dazu, zur heutigen Arbeitswelt. Aber ganz ehrlich, dann fangt doch erstmal irgendwie bei den Zeiten an. Ne? 8 Stunden und Punkt 17 Uhr müssen alle den Stift fallen lassen und 30 Tage Urlaub, und das sind Sachen, die stammen alle von 1948 und der Industrialisierung 1960 und wurden seitdem nicht geändert. Dann fangt erstmal damit an. Ne? So, dann nehme ich das nächste Gesetz. Elternzeit für Vorstandsmitglieder. Ich weiß, ich bin subjektiv und ja, was soll ich sagen? Viele werden das wahrscheinlich kritisieren, aber halte ich überhaupt nichts von. Gar nichts. Null. In Deutschland dürfen Vorstände von Aktiengesellschaften nicht in Elternzeit gehen, ohne vor ihr Mandat niedergelegt zu haben. Dorothee Bär, die Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt, fordert, dass Managerinnen in Elternzeit gehen können, ohne rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Und ich sehe das jetzt auch mal wieder ganz anders, weil das ist kein einfacher Arbeitnehmer. Und warum sollte das für Arbeit Also warum sollte das für Vorstände gelten? Das ist so, wenn ich, ich darf über Personal entscheiden, also ob ich Leute ein- oder einstelle oder entlasse. Demzufolge bin ich ein Manager nach dem deutschen Gesetz und für mich greift das Arbeitnehmerschutzgesetz nicht. So, und für ein Vorstandsmitglied sollte meines Erachtens auch nicht das Arbeitnehmerschutzgesetz gelten, denn es ist meistens ein befristeter Vertrag mit 5 Jahren oder bis 5 Jahren mit einer maximalen Verantwortung. Und da es kein einfacher normaler Arbeitnehmervertrag ist, sollte sie deswegen auch nicht die gleichen Rechte haben wie jeder andere Arbeitnehmer. Ist ja logisch, es ist kein Arbeitnehmervertrag. Und deswegen bin ich eigentlich auch fest der Meinung, dass wenn ein Konzern tatsächlich einen Kandidaten gefunden hat, der mit seinen Fähigkeiten und Erfahrungen Vorstandspositionen wahrnehmen kann, dann und die halt auch vergütet mit mehreren Millionen, dann kann das Unternehmen auch erwarten, dass der Manager Vollgas gibt, ja. Und man muss halt immer sehen, dass hier geht's um Aktiengesellschaften, das heißt, es geht auch darum, um Privatanleger, die eine Rendite haben wollen und ihr Privateigentum in die Firma investieren. Und ist man Rechenschaft schuldig. Und wenn man halt sich für Familie entscheidet, dann muss man sich halt für Familie entscheiden. Aber ich glaube, als Vorstandsvorsitzender oder als Vorstandsmitglied hat man einfach ein Interesse daran, die Aktien Anteilseigner sowie die ganzen Mitarbeiter, für die halt zu 100% da zu sein. Und das geht halt nicht, wenn ich 2 Jahre weggehe und dann wiederkomme. In der Zeit brauchst du einen neuen Manager, der ist nicht eingearbeitet, der wird definitiv nicht so gut sein wie die Frau, die jetzt in Elternzeit gehen will und. Und aus diesen genannten Gründen bin ich der Meinung, das ist Käse. Naja gut, das war das so ein bisschen zu den Gesetzen. Jetzt kommen wir zur neuen Geschäftsleitung bei Microsoft Deutschland. Oliver Görtler übernimmt ab nächsten Monat den Posten der Leitung des Mittelstandsgeschäfts bei Microsoft Deutschland. Zuletzt war er für die Business Group Cloud und Enterprise bei Microsoft verantwortlich. Dann gibt es einen neuen CTO bei Emma, und zwar Andreas Westendörpf wechselt von Engel & Völkers Technology zu Emma. Seit 1. Oktober ist er für den Aufbau der IT-Plattform der Sleep Tech Company verantwortlich und soll das Frankfurter Unternehmen zum Aufbau im führenden Tech unterstützen. Dann Sparkurs bei New Work SE, auch anders bekannt als Zing. Ist ja börsennotiert und geht hart in den Sparmodus. Schon im kommenden Jahr plant der Mutterkonzern Zing 16 Millionen Euro einzusparen. Aufgrund der Corona-Krise soll die Reduzierung einzelner Aktivitäten vorgenommen werden, wobei auch Stellenkürzungen in Betracht gezogen werden. Auch bei den erworbenen Plattformen, dazu gehört ja Honeypot und Kununu, sollen Stellen gestrichen werden. Für viele Mitarbeiter kommt diese Nachricht sehr überraschend, denn im ersten Halbjahr erzielte New Work SE einen Umsatz von 136 Millionen Euro und einen fetten Gewinn von 19 Millionen Euro. Warum ist das so? Naja, Freunde, immer wenn es in der Makroebene nicht gut aussieht oder nichts gut aussieht, was die Wirtschaft angeht, werden automatisch kausal weniger Stellen ausgeschrieben und das führt bei Zing halt auch zu der Reduzierung von deren Haupteinkommenskanal, und zwar Headhunting und Stellenanzeigen und so weiter. Also wird da natürlich eingespart, logisch. Dann Tesla, die brechen einen neuen Rekord. Zwischen Juli und September hat Tesla mehr Fahrzeuge ausgeliefert als in jedem anderen Quartal. Insgesamt waren es 139.300 Fahrzeuge. Krass, das sind 45% mehr als im vergangenen Jahr und ebenfalls ein Anstieg von 53% verglichen zum zweiten Quartal 2020. Heftig. Dann kommen wir zur Marketingplattform Sendinblue. Die sammeln 140 Millionen Euro ein. Die französische Marketingplattform Sendinblue hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 140 Millionen Euro abgeschlossen. Hierzulande ist der mit 400 Mitarbeitern nach eigenen Angaben größte Newsletter-Anbieter Europas, vor allem durch die 2019er Akquisition des Berliner Startups Newsletter2Go bekannt. Habe ich früher auch benutzt. Neben Newsletter-Funktionalitäten bietet die Marketingplattform inzwischen unter anderem auch Software für halt CRM, Direct, Retargeting und so weiter. Dabei wächst die Firma um 60% pro Jahr. Das frische Kapital kommt von Bridgepoint und Partech beispielsweise. Und neben dem Ausbau der Plattform selbst soll das Geld vor allem in die Internationalisierung fließen. Aktuelle Zahlen: 160 Länder, 180.000 Kunden. Dann gute Nachrichten aus Hamburg. Meine Heimatstadt, Online-Plattform About You auf dem Weg zur Umsatzmilliarde. Eine der beliebtesten deutschen Online-Shopping-Plattformen knackt wohl dieses Jahr die Umsatzmarke. Oh, muss ich mal einmal hier ausmachen. Von einer Milliarde Euro. Und legt beachtliches Wachstum von 65% hin. Hier geht es natürlich um GMV, also außen um Handelsumsatz. Neben About You konnte auch die Otto-Tochter MyToys vom Online-Shopping-Trend während der Corona-Phase profitieren. Weniger gut verlief das Jahr bis jetzt für Bonprix. Otto selbst konnte in 2020 ca. 20% an Umsatzwachstum dazu gewinnen. Dann Geschäftsführer verlässt Handelsblatt. Ja, die Handelsblatt Media Group muss sich zum Ende des Jahres vom Geschäftsführer Gerrit Schumann verabschieden. Nach nunmehr 4 Jahren verlässt der Digitalexperte den Verlag, nachdem er bei der digitalen Umstrukturierung des Unternehmens unterstützt hatte. Und wer sich eben fragt, was das für ein Klingelton war, das war der von Perch. Das ist immer, wenn jemand von der Arbeit anruft. Geschäftsführer verlässt Handelsblatt hatten wir gerade. Und jetzt kommen wir noch zu Auto1-Gründer Hakan Koç. Der scheidet aus dem Vorstand aus. Vor seinem erwarteten Börsengang stellt sich der Gebrauchtwagen-Plattform-Dienstleister Auto1 personell neu auf. Führten die beiden Auto1-Gründer Hakan Koç und Christian Bertemann das Unternehmen bislang gemeinsam, gibt Koç seine Chefposition nun auf. Zum Jahresende wechsle er als normales Mitglied in den Aufsichtsrat. Wie er in einer Mail an die Belegschaft mitgeteilt hat, Mitbegründer Christian Bertermann wird damit zum alleinigen CEO. Künftig soll CFO Markus Boser als zweiter Vorstand agieren. Ja, Aufsichtsratsvorsitzender bleibt Gerhard Kromm mit 77 Jahren. Zuletzt hatte das Berliner Unicorn auch sein Geschäftsmodell um ein weiteres Standbein erweitern. Bislang ist er so ein bisschen der Ankauf von Gebrauchtwagen bekannt über die Plattform Wir kaufen dein Auto. Und jetzt geht's auch um Auto Hero, also das Privatkundengeschäft. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Dann geht's weiter. Shop-Apotheke, mein Lieblingsbeispiel. Ich habe ja immer gesagt, sollte ich jemals nochmal wechseln, dann eigentlich zu Shop-Apotheke, zu Zoo Plus, zum HSV oder zu Adidas. Deswegen verfolge ich diese Firmen immer sehr haargenau und würde da natürlich auch gerne mal Marketingleiter und E-Commerce-Leiter spielen. Wir geben aber jetzt zur Shop-Apotheke und zwar 316%. Das ist mal eine Zahl. Und zwar, was ist passiert? Mit einem Plus von 316% konnte sich Shop Apotheke an die Spitze setzen und ist nicht zuletzt auch deshalb kürzlich zu Zalando und HelloFresh in den MDAX aufgestiegen. Damit liegt Shop Apotheke klar vor HelloFresh und Farfetch und Redbubble und so weiter. Und nach den eher schwachen Vorjahren konnte Shop Apotheke dabei nicht zuletzt auch vor zur Rose-Gruppe profitieren. Also Doc Morris ist ja zur Rose-Gruppe mit 149%. Ziemlich verrückt. Krasse Zahlen. Und wo wir schon bei Zoo Plus sind, 38% gestiegen, Zalando 90%, Amazon 81%, Alibaba 75%, Boohoo 42%, Etsy 115%. Was haben wir noch? Bla bla bla. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Na, das waren die wichtigsten. Dann kommen wir nochmal zu Edeka. Und zwar sichern die sich auch Anteile an Picknick International. Es hätte einen schon gewundert, wenn der Everest-Deal zwischen Edeka und Picknick zustande gekommen wäre, ohne dass sich Edeka dabei nicht auch weitere Anteile gesichert hätte. Laut einem Insider hält Edeka jetzt neben der bestehenden 35% Beteiligung an der deutschen Picknick-Tochter auch eine Minderheitsbeteiligung an Picknick International. So scheint Edeka-Chef Markus Moser im Picknick bereits heute eine Art dritte Säule neben Edeka und Netto zu sehen. Ziemlich krass. Gespannt kann man sein, was das Edeka-Engagement bei Picknick für Bringmeister bedeutet, das Edeka ja von Tengelmann geerbt hat. Bleiben wir auf jeden Fall dran. Picknick, eines der für mich spannendsten Geschäftsmodelle heutzutage. Ja, wir haben eben schon gesagt, About You ist ja auf dem Weg zur GMV-Milliarde. Jetzt kommen wir nochmal zu genauen Zahlen. Und zwar der Otto-Konzern hat heute die Halbjahreszahlen veröffentlicht. Das war gestern. Und die größten Sprünge macht demnach weiterhin auch About You. Waren vorher 739 Millionen Euro plus 62%. Dieses Jahr halt die Umsatzmilliarde. Die MyToys-Gruppe, die letztes Jahr von About You erstmals überholt worden ist, konnte in der Corona-Zeit 28% zulegen. Otto selber um 25%. Und für Hermes, das gerade einen neuen Gesellschafter gefunden hat, meldet der Otto-Konzern im ersten Halbjahr einen Umsatzplus von knapp 31%. Verglichen dazu auch DHL erlebt natürlich auch ein Paketwachstum von 21,4%. Dann kommen wir zur vorletzten Nachricht von heute. Und zwar Alibaba treibt in Europa nach AliExpress auch Trendyrol voran. Was ist das? Und zwar passend zum Investorentag, was Alibaba mit einer Milliarde vorhat, wo der internationale Fokus hauptsächlich auf Lazada in Südostasien lag, treibt Alibaba jetzt in Europa nicht mehr nur AliExpress, sondern auch seine türkische Tochter Trendyrol voran. Also Trend und dann YOL. Und den Startschuss für die internationale Seite gab die Gründerin am Freitag auf LinkedIn. Und was machen die? Seit 2018 mehrheitlich gehören die zu Alibaba, zählt mehr als 16 Millionen Kundinnen und beschreibt sich als the largest and fastest growing mobile e-commerce company in Türkei in the MENA region. Ja, seine Produkte werden auch schon bei Zalando vertrieben, auch international, und künftig können dann auch Kundinnen aus ganz Europa auch direkt bestellen, und da bleiben wir natürlich auch dran. Ja, und die letzte Nachricht, die fand ich auch spannend, da hat mich ein Headhunter mal angerufen, und zwar Decathlon, die bauen ihr Filialnetz aus. Uiuiuiuiuiui, Leute, naja. Der französische Sportartikelhändler Decathlon, der auch ein großes Online-Geschäft betreibt, will expandieren und eröffnet mehrere neue Geschäfte. Gleichzeitig werden allerdings auch bestehende Läden geschlossen. Das hört sich schon mal gar nicht schlecht an. Und zwar nämlich, was die Leute wirklich nicht mehr wollen, ist A-Lage. Das muss verstehen, glaube ich, viele noch nicht. Warum zum Beispiel auch ein Sportitje und so bekannt ist für Hochinvestitionsgüter, die beratungsintensiv sind, macht es Sinn, Flagship-Stores zu haben, die dann aber in C-Lage sind, aber mit guter Park- und Infrastrukturanbindung und nicht mehr heute in der Spitalerstraße in Hamburg für 50.000 Euro Miete. Naja, auf jeden Fall wollen expandieren. In den kommenden Jahren soll die Zahl der Mitarbeiter hierzulande von aktuell 4.700 auf 10.000 anwachsen. Die Zahl der Filialen solle bundesweit bald bei 140 liegen. Genaue Angaben hat das Unternehmen aber nicht gemacht. Bisher gibt es 83 Filialen. Über den Filialausbau hatte zunächst die Wirtschaftswoche berichtet. Decathlon Deutschlandchef André Weinert hatte gegenüber dem Manager-Magazin angekündigt, zum Jahresende auch Geschäfte in München, Landshut, Köln, Dortmund und Hamburg schließen zu wollen. Zugleich werden im selben Zeitraum aber 5 neue Filialen unter anderem in München und Frankfurt eröffnet. Das hört sich aber nicht so an, als würden die meine Strategie folgen, sondern eher tatsächlich nur auf Filialkostenstellen gucken. Vielleicht sollten Sie sich den Podcast nochmal anhören, warum mein Müsli zum Beispiel einen Laden aufmacht. Habe ich auch mal gemacht. Auf jeden Fall auch im Online- und Logistikbereich neue Stellen. Ist klar, wenn man online wachsen will, muss es auch gehen. Im vergangenen Jahr hatten die Decathlon-Erlöse hierzulande bei 789 Millionen Euro gelegen. Der Konzern stellt vor allem Sportartikel selber her und macht Handel, aber auch mit vielen Eigenmarken. Ja, ich hoffe, dir hat auch diese Folge mal wieder Spaß gemacht. 5-Sterne-Bewertung nicht vergessen. Mich einmal bei Xing oder LinkedIn connecten. Ansonsten vorab schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Dein Tom. Hau rein!